Und diese Einsamkeit hat eben auch mit diesem materialistischen Denken zu tun.
Über alle Kulturen hinweg gab es das Göttliche, kann man sagen.
So ist es, ja.
Gab es das, was über dem ist, was wir tun,
ja.
Was Grundlage ist.
Und so habe ich über viele Jahre gelernt, meine Lehrmeister sind meine Patienten selber.
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbernet Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Wir freuen uns, liebe Interessierte, dass wir in einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankengut uns Gedanken machen können über etwas, was vielleicht viel zu wenig bedacht wird, aber was uns eigentlich täglich begegnet. Und mit dem Gespräch ist heute Frau Dr. Sabine Schäfer als erfahrene Ärztin, als erfahrene Ernährungswissenschaftlerin, die diesen Fragen immer in ihrem Leben nachgegangen ist und auch bereit war, nicht ganz übliche Gedanken zu haben. Und wir wollen ganz besonders versuchen, diese Gedanken, die vielleicht naheliegend sind, aber doch nicht ergriffen werden, ein bisschen nach oben zu holen und ein bisschen aus dem Staub rauszuholen. Wir stellen ja fest, dass wir im Grunde an vielen Stellen sozusagen vor einem Bankrott stehen. Das gilt für unsere Wirtschaft im Augenblick, das gilt aber vor allen Dingen fürs Gesundheitswesen. Das gilt auch in einer gewissen Weise fürs Bildungswesen. Und wir müssen uns fragen, wo liegt das eigentlich dran, dass wir jetzt in solche Schwierigkeiten reinlaufen, sodass wir denken, ja, wie geht das denn jetzt weiter?
Ich denke, es hat mit dem Denken zu tun. Die Denkweise, die die Menschheit entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, ist eigentlich eine Denkweise, die immer mehr ins Materialistische geht, die alles erklären möchte über die Materie. Und die Themen, die eigentlich wichtig sind, wie zum Beispiel das Leben. Was ist Leben? Was ist Gesundheit? Was ist Prophylaxe? Wie kann ich gesund bleiben? Wie kann ich aus einer Krankheit wieder herauskommen und geheilt werden? Das sind keine Themen, weil dort der Materialismus Halt machen muss. Und deswegen, ich sag mal so allgemein gesehen, erleben wir immer mehr Krankheit und auch Todes. Die Erde wird immer toter, es gibt immer weniger Lebewesen, die Pflanzen wachsen nicht mehr so gut, sie schmecken nicht mehr so gut. Und man tut alles, um jetzt das Ganze wieder ins Leben zu bringen, indem man noch mehr Materie ranbringt, wie zum Beispiel Kalisalze und irgendwelche Düngungsmittel und also Insekten und Unkrautvertilgungsmittel. Aber die Folge ist weiter Absterben der Natur. Und so ist es in allen Lebensbereichen. Die Tiere bekommen immer mehr Seuchen. Man muss sie fernhalten, man muss sie trennen, man muss sie schlachten, um den Seuchen in die Seuchen in den Griff zu bekommen. Aber man wird eigentlich der Sache nicht Herr. Und beim Menschen kann man das auch sagen, die Krankheiten nehmen zu. Die kleinen Kinder haben ständig Schnupfen, Husten, Infekte. Die Menschen sind müde, sie schlafen nicht mehr gut. Wir haben lauter Krankheitserscheinungen, die mit unserem Empfinden, mit unserem Wohlbefinden zu tun haben. Und natürlich auch so Krankheiten wie Krebs, die zunehmen eindeutig. Eine ganz starke Zunahme der Zuckerkrankheit. Also ich könnte so viele Beispiele nennen. Auch die Allergien haben sehr stark zugenommen. Wir haben wirklich eine Zunahme der Krankheit weltweit. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen über die Wirtschaft, weil du ja damit immer zu tun hattest. Wir haben auch eben das Problem in der Wirtschaft, dass wir mit den Geldern nicht mehr klarkommen.
Ja, und du hast das gesagt, wir schauen auf die Materie. Wir schauen nicht auf die Bildekräfte. Aber das, was der Materie Form gibt, was sie überhaupt brauchbar macht, das sind die Bildekräfte. Und die Bildekräfte kommen aus dem Geistigen. Sie kommen nicht aus der Materie selbst. Ich habe eine Beobachtung gemacht, es hat mich als Lebensmittelhändler beschäftigt, dass die Ausgaben für Lebensmittel von 20% früher auf 11-10% vielleicht noch weniger zurückgegangen sind. Und man kann sich sicherlich sagen, da ist vieles an guter Rationalisierung drin. Es ist aber auch vieles drin, in dem einfach die Sachen so vereinfacht worden sind, damit die Kosten sinken. Aber man hat nicht bedacht, dass sie dadurch schlechter werden. Ich sage mal ein Beispiel: Haarmilch. Haarmilch ist kein Ernährungsprodukt. Haarmilch ist das Produkt einer logistischen Rationalisierung. Ich wollte, dass die Lieferfristen einfacher werden, dass ich keine Kühlung brauche. Und dann habe ich dann ein Produkt draus gemacht, dem das völlig egal ist, wie lange es irgendwo rumliegt. Aber dass das dann kein Lebensmittel mehr ist, ja gar nicht sein kann, weil es lebt offensichtlich nichts mehr da drin. Das haben wir uns nicht klar gemacht. Und ich habe dann eine Kurve aufgezeichnet, mal über die Sinken der Lebenshaltungskosten im Bereich Lebensmittel und dagegen gestellt die Ausgaben für Ergänzungsmittel, für Krankheiten. Und dieses Verringern da ist weit überkompensiert durch einen Anstieg der Kosten auf der Heilungs- oder Rettungsseite vor den Folgen. Da sind wir zu kurzsichtig.
Also man geht sogar davon aus, wissenschaftlich, dass über 70% der heutigen Krankheiten ernährungsbedingt sind. Und ich bin ja auch Französin, die Franzosen geben 3-mal so viel aus fürs Essen, 30% ihres Einkommens, obwohl sie weniger verdienen, gibt der Franzose für sein Essen aus. Also nicht jeder, aber viele noch achten auf Qualität und Geschmack und kaufen auch noch bei den Bauern auf dem Markt. In jedem kleinen Ort gibt es einen Markt und da wollen sie auch Vertrauen haben. Und das Ergebnis ist, für die Frauen zumindest, dass die französischen Frauen 2 Jahre im Schnitt länger leben als die deutschen Frauen. Obwohl wir da ja sonst kulturell, denke ich, keine so riesen Unterschiede haben. Also man legt gar keinen Wert auf Qualität. Und damit die Preise so günstig sind, das geht ja nur, indem man die Natur richtig ausbeutet, indem man sehr viel Monokultur macht, indem man das auch auslagert. Also selbst im Biobereich werden ja im Winter viele Produkte in Italien oder Spanien im Treibhaus angebaut. Und das schmeckt man auch. Es schmeckt fast nicht mehr. Es ist einfach die Qualität auch zu erleben über den Geschmack und das daran anschließende Wohlbefinden. Der Mensch legt einfach keinen Wert darauf. Und es könnte vieles passieren. Ich glaube schon, dass wir im Gesundheitsbereich anfangen könnten, nämlich in den Schulen, in der Pädagogik, dass Kinder, wir haben ja Ganztagsschulen, zum Beispiel nachmittags kochen lernen, dass sie backen lernen, dass sie, die haben so Spaß daran, die kleinen Kinder. Wir haben in Kassel einen Kindergarten mit 50 Kindern und bei uns lernen die Kinder im Kindergarten schon kochen. Und wir haben eine Landwirtschaft und dann gehen sie jetzt hier die Johannisbeeren holen und die Birnen, die jetzt reif sind und das Gemüse und erleben von früh an, wie die Natur lebt, wie man sie verarbeitet und wie das wohltut und schmeckt. Und wir haben kaum kranke Kinder, vor allen Dingen keine Allergien und keine dicken Kinder. Und das sollte eigentlich beispielhaft sein. Und ich denke, der Karren ist schon so an die Wand gefahren, dass man das eigentlich auf politischer Ebene auch teilweise lösen müsste.
Man müsste es lösen, aber ich glaube, vieles will man nicht wahrhaben.
Ja, nur man weiß es zum Beispiel in Japan und Frankreich wird vom Staat her allen Kindern ein Mittagessen geboten. Ein 3-Gänge-Menü, frisch gekocht. Inzwischen in Frankreich überwiegend in Bioqualität. Und ich denke, wir Deutschen könnten das auch schon längst machen. Die meisten Kinder kriegen heute in den Schulen Nudeln am Montag. Dann gibt es Milchreis, dann gibt es wieder Lasagne, dann gibt es noch die Pizza, dann ist die Woche schon fast rum und dann haben die Kinder gar nichts gegessen, was ihnen irgendwo wirklich Lebenskraft gibt. Fast nur Kohlenhydrate. Und das ist das, was die Kinder so nervös macht und auch bewirkt, dass das ADHS-Syndrom zunimmt, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können und ja, das nimmt so dermaßen zu, das ist in aller Munde.
Und das Essen ist kein, also nichts mehr, wo ich das auch mit dem Seelischen und mit dem Geistigen wahrnehmen kann. Ich stopfe was in mich herein. Ich bedenke nicht, wo es herkommt. Der Gesichtspunkt der Dankbarkeit der Natur gegenüber ist ganz zurückgetreten. Bitte, ich sage das nicht anklagend. Ich kann sagen, ich weiß auch, wie viel Anstrengung es braucht, das selbst zu machen oder in einem Kreis einzuführen. Wir haben ja hier in unserer biologisch-dynamischen Landwirtschaft mit allem Drum und Dran, mit Gasthaus und Produktion und Hofladen. Doch ein Kreis von 40 Menschen, die hier zusammenkommen und die dann zum größten Teil auch miteinander zusammen essen. Und die Frage ist für mich gewesen, wie schaffen wir das, dass wir das Essen gesittet reingehen, hätte man früher gesagt.
Ja, und eine Kultur, eine Esskultur ist das.
Eine Esskultur entwickeln. Und ich habe mir das überlegt, ich habe dann gesagt, wir machen das so, dass wir erst gemeinsam singen. Mit dem Beten, das ist, glaube ich, schwieriger heute, weil das zu sehr sozusagen an die innerlichen Fragen des Menschen herangeht. Wir haben ja doch Menschen aus allen, aus verschiedenen Ländern und vor allen Dingen in verschiedenen Kulturen groß geworden. Und so singen wir gemeinsam. Schön, und das führt auch dazu, dass eben nicht reingekommen wird und angefangen wird. Wir singen gemeinsam und dann fragen wir und tauschen auch aus, ob was Wichtiges passiert ist. Mhm. Und dann geht es zum Essen. Dann sagt die Küche, was es heute gibt. Und da kommt ein anderes Bewusstsein rein. Und es ist gar nicht so leicht, die Menschen an sowas zu gewöhnen, dass sie mitmachen und dass sie es auch gerne machen. Aber ich glaube, wir müssen solche kleinen Übungen immer wieder versuchen und auch eine gewisse Beharrlichkeit haben.
Ja.
So wie wir das allmählich verloren haben, werden wir es auch allmählich nur wieder gewinnen können. Das geht nicht auf einen Schlag.
Und damit hat ja auch die Vereinsamung zu tun. Ja, ich bin ja oft in Frankreich und erlebe dann, dass das wirklich noch Kultur ist bei vielen Menschen, dass man gemeinsam ist mit Freunden, mit Familie und man ist viel mehr im Gespräch. Man kommt viel mehr in Kontakt mit den Nachbarn auch. Ja. Meine Nachbarn, ich bin eigentlich mit allen befreundet. Wir haben alle eine Beziehung. In Kassel, wo ich wohne, und in Berlin kenne ich die meisten Nachbarn überhaupt nicht. Die grüßen auch nicht mal. Ja, man fühlt sich einsam. Die Mensch ist immer einsamer. Und dieses gemeinsame Essen und auch eigentlich eine geistige Qualität. Für mich ein schönes Bild ist aus dem Mittelalter in den Zisterzienserklöstern und auch in der, den Klöstern, die der Schule von Chartres angebunden sind. Da gab es immer einen Vorleser. Mhm. Da sind die Mönche an einem großen Tisch gesessen. Und das ist für mich immer so schön, das Bild. Nämlich ein Tisch, der sehr schmal ist. Nicht so, dass ich ganz weit weg bin zu meinem Nachbarn, sondern der Tisch hat vielleicht so 80 Zentimeter Tiefe gehabt, so dass ich sehr nah auch meinen Gegenüber gesehen habe. Und dann hat man natürlich damals gebetet, hat man angefangen zu essen und dann stand auf so einer Kanzel ein Vorleser und er hat philosophische Texte vorgelesen. Das finde ich so schön. Ja, ihr singt, aber man könnte auch mal sagen, man könnte vielleicht vor dem Essen einen Gedanken denken, einen philosophischen Gedanken, der einen über den Tag dann trägt und den man verbindet mit seiner leiblichen sozusagen Ernährung.
Ja, das versuche ich manchmal. Da muss man ein bisschen, darf man die Geduld seiner Mitmenschen nicht überstrapazieren.
Ja, das darf kein Halbstunde-Vortrag sein.
Aber wir haben einen Spruch, den wir immer mal wieder wechseln und der bei uns an, also jetzt im Hof an der Wand hängt. Wer recht will tun mit Freude und mit Lust, der hege wahre Lieb im Sinn und in der Brust. Und die Frage ist, wie gewinnen wir das, ist Goethe, wie gewinnen wir das in einer solchen Gemeinschaft, das mit hineinzunehmen? Es muss getan werden.
Genau. Und es wiederholt, hilft nicht, darüber dass zu reden. Es reingeht.
Man muss es versuchen. Wenn es nicht so gut gelingt, macht nichts. Ja. Es wird immer besser.
Aber du glaubst nicht, ich behandle ja sehr, sehr viele Patienten durch Ernährungsberatung und die allermeisten Familien essen nicht mehr gemeinsam. Ja, ja. Ich höre dann immer, am Tag sind alle unterwegs, Ganztagsschule, ganztags berufstätig. Abends hat jeder, der eine will Yoga machen, der zweite Sport, der dritte trifft sich mit Freunden. Man kommt nicht mehr zusammen. Und das geht eigentlich nur, wenn man da einen Willen entwickelt. Und ich sage immer meinen Patienten, macht eine Familienkonferenz, setzt euch hin und besprecht, wie man das anders machen kann.
Ja. Ja,
dass man gemeinsam kocht, dass man dann, wenn man gemeinsam gekocht hat, isst man automatisch das auch gemeinsam. Und diese Dinge kann man kultivieren und ich bin ganz sicher, dass man sehr viel erreichen kann durch diese Kultivierung. Und dass es extrem wichtig ist, dass wir einen neuen Schritt machen aus dieser Einsamkeit heraus. Und diese Einsamkeit hat eben auch mit diesem materialistischen Denken zu tun. Wir müssen wieder uns öffnen der Natur gegenüber. Wir müssen Gesamtzusammenhänge schaffen. Wir müssen heraus aus dem materialistischen Denken Und das geht eigentlich nur, das kann nicht vom Staat vorgegeben werden, indem jeder selber aktiv wird und überlegt, wie kann ich das machen.
Also das heißt, wenn ich nochmal zurückkomme auf diesen, sagen wir mal, Sorge, dass wir an vielen Stellen sozusagen vor einer Bankrotterklärung stehen, dann heißt das, wir müssen eigentlich was verändern.
Genau.
Und einer, der ja sehr intensiv versucht hat, was zu verändern und dessen Spruch mich immer bewegt hat, der gesagt hat, macht die Lebensmittel zu euren Heilmitteln. Und heute kann man eigentlich sagen, wir machen die Heilmittel zu unseren Lebensmitteln. Das heißt, wir haben das umgedreht. Also das war auch ein Mensch, Paracelsus, der auf dem Weg war zu einer Erneuerung und entsprechend gefährdet war. Er hat ja, sagen wir mal, nie verraten, wo er gerade ist, weil er Angst hat, umgebracht zu werden wegen seiner revolutionären Gedanken. In so einer Situation sind wir ja heute auch schon manchmal. Und an ihm können wir eigentlich nochmal Mut fassen, dass wir da neu denken.
Er ist ja auch der Mensch gewesen, der nicht an der Universität von Professoren gelernt hat, sondern er hat die Professoren sozusagen verachtet. Er sagte, was ihr denkt, führt in die Irre. Es war damals schon in diesem 16. Jahrhundert, Beginn des 16. Jahrhunderts, ein sehr materialistisches Denken. Und so ist er durch die Lande gefahren. Er hat eigentlich nicht in einem festen Ort oder Haus gelebt. Er war immer unterwegs. Er hat gelernt von den einfachsten Menschen, von den Leuten, die auf der Straße lebten, von den Bauern, von den Kräuterweiblein. Das war eigentlich sein Lehrmeister, die Natur und die Menschen, die damals noch den Kontakt zur Natur hatten. Und ich sage immer, mein Lehrmeister sind meine Patienten selbst. Dort lerne ich am meisten. Nicht das, was die Professoren sagen, sondern wenn ich eine Idee gegeben habe, einen Tipp, ich arbeite ja viel mit Naturheilkunde, Medikamenten, also wenig Chemie, muss mal sein, aber sehr wenig, dann kriege ich ja nach einer Woche oder zwei die Rückantwort, hat es geholfen? Und so habe ich über viele Jahre gelernt, meine Lehrmeister sind meine Patienten selber. Und ich glaube, da muss auch die Medizin komplett umdenken. Wir müssen schauen, was bewirkt das, was wir sozusagen mal unseren Patienten geben.
Ja.
Wenn ich immer nur Chemie gebe, wird der Organismus ausgelaugt. Er kann sich nicht regenerieren. Das führt dann auch zur Erschöpfung, zu neuen Krankheiten und wir kommen nicht zur Heilung. Und da hat ja Paracelsus so wunderbare Dinge gesagt, dass er nämlich sagte, die Heilung kommt durch die Christuskraft in der Natur. Die göttliche Kraft, die in der Natur, in jeder Pflanze ist, die ich mir einverleibe, diese Kraft ist das, was meine Lebenskraft freisetzt und mich gesund macht. Und das ist gar nicht so weit entfernt, das ist denkbar. Wir müssen es ja nicht mal Christus nennen, wir können sagen, eine unsichtbare Lebenskraft, die wir eigentlich als Mensch mit unserem heutigen Denken noch gar nicht erklären können.
Ja, und über alle Kulturen hinweg gab es das Göttliche, kann man
so
sagen.
Ist es, ja.
Gab es das, was über dem ist, was wir tun, was Grundlage ist. Und diese Grundlage zu vergessen und sich ganz auf das Materielle abzustützen, das ist, glaube ich, ein gefährlicher Weg. Wir haben ja hier im Paracelsus-Saal übrigens ein Symposium gehabt, an dem wir über diese Fragen gesprochen haben. Über die Frage, welche Kultur braucht unser Land für eine gedeihliche Entwicklung? Das war das Thema. Wir haben dieses Podiumsgespräch, an dem du ja auch dabei warst, verschriftlicht. Und wir geben das unseren interessierten Zuhörern, Zuschauern gerne, wenn sie uns schreiben. Und wir schreiben unten noch einmal auf unter dem Podcast, wo Sie das beziehen können. Dann, wenn Sie schreiben, mit der Bitte darum, dieses Symposium mit diesem Titel über die Kultur und die Kultur in Entwicklung, dann schicken wir Ihnen das gerne.
Das war zu deinem 80. Geburtstag. Es war ein so sonniger Tag und es war ein ganz außergewöhnlich wunderbarer Tag. Den habe ich nie vergessen.
Ja, und wir wollen ihn auch nicht vergessen wegen des Inhaltes.
Genau.
Es war ja genau mein Anliegen, dass wir uns nicht mit mir beschäftigen, sondern mit den wichtigen Dingen der Welt.
Aber du hast die guten Geister herangezogen.
Ja.
Du hast sie herangezogen und die findet man verschriftlicht in diesem wunderbaren Heftchen. Ja,
Wir können nur anregen, hier weiter zu denken und das Wesentliche. Und das Wort wesentlich, das sagen wir immer so, aber es spricht davon, dass es Wesen gibt und dass noch etwas wehst, was wir nicht so ohne weiteres wahrnehmen oder weniger wahrnehmen als früher. Aber es nimmt auch manchmal zu, habe ich den Eindruck, dass wir wieder etwas von dem Wesentlichen erkennen wollen und dass das Wesentliche wieder einzieht in das, was wir tun, damit es nicht nur ein Machen ist, sondern ein sinnvolles Machen, was uns Menschen kräftigt.
Danach haben die Menschen Sehnsucht.
Möge es ihnen gelingen, dass sie die Sehnsucht erfüllt kriegen. Alles Gute.